Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der renommierte Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht dieses Jahr an den 61-jährigen Algerier Boualem Sansal. Damit soll ein Zeichen für die Demokratiebewegung in Nordafrika gesetzt werden, sagte der Vorsitzende der Jury bei der Bekanntgabe Mitte Juni. Boualem Sansal war als Ökonom in leitender Stellung in der Regierung tätig und begann erst 1999 nach dem Ende des Bürgerkriegs zu schreiben. Seine 5 Romane sind alle ins Deutsche übersetzt. Zu verdanken ist das auch der LitProm, der Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika mit Sitz in Frankfurt, die mehrere der Übersetzungen gefördert hat. Mit Anita Jafari, der Geschäftsführerin der LitProm, und mit dem DRS-Auslandredaktor und Algerienkenner Alexander Gschwind diskutiert Franziska Hirsbrunner die nicht unumstrittene Wahl.
Anita Jafari, kurz nach Bekanntgabe des Trägers des Friedenspreises 2011 ist in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel von Stefan Weidner erschienen, dem renommierten deutschen Islamwissenschaftler und Publizisten, auch Übersetzer. Überschrift dieses Artikels: Gute feige Wahl, Boualem Sansal erhält den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, warum gerade er? Stefan Weidner argumentiert in dem Artikel, es gebe profiliertere und vor allem auch unbequemere Stimmen zu den Umwälzungen im arabischen Raum. Was war Ihre spontane Reaktion auf die Wahl Sansals?
Also das kann ich ganz klar sagen, die war freudig, also ohne Einschränkung, weil ich natürlich auch ein anderes Interesse, vielleicht ein weitergefasstes, als der Herr Weidner habe. Also ein algerischer Autor, der in einem kleinen Verlag in kleiner Auflage erscheint, von uns gefördert wurde, da wüsste ich überhaupt nicht, was ich dagegen haben sollte, dass der den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommt. Also da war ich uneingeschränkt zufrieden.
Alexander Gschwind, Sie kennen Algerien sehr gut. Sie haben eine Dissertation über die algerische Verfassungsgeschichte geschrieben, zu diesem Zweck Mitte der 70er Jahre ein Jahr in Alger und in Oran gelebt. Seit dieser Zeit berichten Sie auch als Auslandredaktor unter anderem über Algerien. Sie kennen auch die algerische Literatur sehr gut. Ihre erste Reaktion auf die Wahl?
Offen gestanden war ich auch sehr überrascht, eher in die Richtung von Stefan Weidner. Ich habe mich schon gefragt, warum gerade der? Und wenn man dann schon die Begründung nachreicht, man wolle mit dieser Preisverleihung den arabischen Frühling ermutigen und stärken, dann hätte ich doch die Frage gleich angeschlossen, weshalb dann nicht ein Tunesier oder ein Ägypter oder ein Libyer, wie das ja Weidner auch getan hat. Ich muss allerdings präzisieren, ich habe nichts gegen Sansal. Seine Bücher haben mich fasziniert. Ich finde seine Sprache äußerst kraftvoll. Also es ist kein literarischer Vorbehalt. Ich habe mehr gestaunt über den Kontext zwischen Person und Begründung.
Mir haben gerade die Reaktionen in den Feuilletons gezeigt, wie wenig wir eigentlich wissen, nicht nur über Algerien. Und ich möchte jetzt mit Ihnen beiden, Alexander Gschwind und Anita Jafari, in der kommenden halben Stunde das eine oder andere ein bisschen ausleuchten. Stefan Weidner hat mit seiner Kritik ja auch darauf reagiert, dass sich die positiven Reaktionen in den Feuilletons regelrecht hochschaukelten. Gleichzeitig waren aber Sansals Bücher, seine 5 Romane, die alle auch ins Deutsche übersetzt sind, weder in den schweizerischen noch in den deutschen Auslieferungen erhältlich erst einmal. Jedenfalls, Sansal wurde also von Artikel zu Artikel bedeutender und streitbarer. Man konnte echt den Eindruck gewinnen, er sei die Stimme Algeriens und harre todesmutig in seinem Land aus, während alle anderen Intellektuellen längst das Weite gesucht hätten. Wer ist denn dieser Boualem Sansal, Anita Jafari?
Gut, ich glaube, das ist eigentlich auch hinreichend in den Feuilletons besprochen worden. Und ich denke schon, es ist ein Merkmal oder es muss bemerkt werden und gesagt werden, dass er einer der Intellektuellen und Schriftsteller ist, der eben nicht das Land verlassen hat. Das finde ich schon auch bemerkenswert. Und klar, wir kennen Asia Djebar, wir kennen andere, die von außen, was auch legitim ist, also ich will das hier überhaupt nicht bewerten, aber er ist jemand, der spät angefangen hat zu schreiben, der hohe Positionen bekleidet hat im Ministerium. Und man hat das Gefühl, wenn man seine Bücher liest, ich habe sie jetzt auch nicht alle ganz präsent, aber dann hat sich da ganz viel Wissen, ganz viel Reflexion, ganz viel Wut auch aufgestaut, die sich in einer wirklich fulminanten Sprachmacht dann entfaltet in den Romanen. Und ich kann nachvollziehen, ich habe die Begründung ja auch nochmal nachgelesen vom Börsenverein, dass sie ein Zeichen setzen wollten für den arabischen Frühling. Das ist in der Tat dann seltsam, dass man ausgerechnet dann einen Algerier vielleicht auszeichnet, wo es auch mit Sicherheit andere gleichwertig interessante Autoren aus dem arabischen Raum, aus den Ländern, die jetzt gerade betroffen sind, gibt, in der Tat. Dennoch denke ich, ist es absolut keine falsche Wahl. Und ich denke, wir sollten ja auch aufpassen, dass wir dem Sansal irgendwie nicht Unrecht tun, nur weil wir es uns anders gewünscht hätten.
Das ist klar. Ich meine, Sansal kann nichts dafür, dass er den Preis bekommen hat. Die Frage auch an Sie, Alexander Gschwind, wer ist Boualem Sansal?
Für mich, meine Reaktion ist in der zweiten Stufe ein bisschen boshaft, muss ich zugeben. Ich habe, als ich jetzt nochmal in seinen Büchern gestöbert habe, immer wieder Aha- und Déjà-vu-Effekte verzeichnet. Bei mir vieles erinnert mich einfach zu penetrant an Rashid Mimouni, der eine ganz ähnliche Biografie hat wie Sansal, der fünf Jahre älter ist. Der stammt aus derselben Gegend Algeriens wie Sansal. Er hat dieselbe vorliterarische Karriere im Staatsapparat gemacht. Er hat auch in Boumerdès gewohnt, wo heute Sansal wohnt. Also es geht bis in die Details. Es gibt in Romansujets dieselben Schauplätze. Das Mustafa-Spital zum Beispiel in Algier kommt bei beiden vor. Und die Thematiken, der Unterschied ist einfach, dass Mimouni seine Wut auf dieses System und seine Abrechnung publiziert hat zu den wüsten Zeiten des Bürgerkriegs und davor, also auch in den schändlichen Zeiten der Korruption des Shadli-Regimes, das diesen Bürgerkrieg der 90er Jahre ausgelöst hat, war viel unmittelbarer dran, während Sansal eigentlich nach Abflauen dieser letzten großen algerischen Tragödie erst zur Feder griff und eigentlich unter wesentlich weniger dramatischen Umständen dasselbe nochmal los wurde. Da habe ich ein bisschen ein Problem. Ich habe das Gefühl, das habe ich alles schon mal gehört.
Wir werden auf Sansals Werk ganz bestimmt noch ausführlicher. Ich möchte an dieser Stelle aber doch versuchen, mit Ihnen zusammen in der gebotenen Kürze die Geschichte des Landes ein bisschen zu fokussieren. Die Medien hierzulande, Alexander Gschwind, haben Algerien schon seit längerem nicht mehr auf dem Radar, also eigentlich seit 99 nicht mehr so sehr, also seit dem Abflauen des Bürgerkriegs. Woran mag das liegen?
Das schreibe ich eigentlich eher der Entwicklung unserer Medienwelt zu als Algerien, als Sujet oder als Gegenstand. Es ist eben alles sehr kurzfutrig geworden und sobald die Dramatik weg ist, die ganz blutige Dramatik, wie sie eben Algerien in den 90er Jahren nochmal geprägt hat, dann verschwindet das Interesse und es braucht dann schon einen ziemlich großen Knall, dass man wieder hinschaut. Das war diesen Winter mal kurz der Fall, als auch in Algerien im Januar, Februar ein bisschen demonstriert wurde und als man merkte, dass das keine breitere Bewegung wird wie in Tunesien oder Ägypten, hat man es wieder sein lassen. Das ist aber ein bisschen ein Problem, wie gesagt, unserer Medienorientierung, die immer aktualitätsgieriger wird.
Darf ich da gleich noch was auch zur Rezeption, weil Sie sagen, das Feuilleton hat sich überschlagen. Plötzlich, es geht ja in dieselbe Richtung. Das ist ein Phänomen. Plötzlich wissen alle Bescheid, die genau das vorher vollkommen ignoriert haben. Das ist eine Erfahrung, die wir in unserer Arbeit, wir machen ja Lobbyarbeit für außereuropäische Literaturen, eigentlich permanent erleben. Plötzlich wissen alle Bescheid, wenn es gerade in ist, wenn es en vogue ist, wenn es, und dann solidarisiert man sich auch sehr schnell. Also ich bin auch auf Facebook manchmal unterwegs und stelle fest, in 0,nix, also in Windeseile sind die Leute euphorisch, begeistert und, glaube ich, wissen gar nicht so richtig, von wem sie da reden oder haben sich nicht so wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Unter dem Aspekt begrüße ich das eigentlich trotzdem, dass es halt Sansal geworden ist, weil ich denke, es ist ein komplexes Werk, mit dem es sich lohnt, sich auseinanderzusetzen, auch wir. Und da sind viele Themen drin angeschnitten in den Büchern. Und wie ich höre, ich habe ihn noch nicht selbst erlebt, ist es auch ein sehr diskussions- und auskunftsfreudiger Mensch, also der sich gerne dann auch in die Debatten einmischt, auch im Ausland. Und da freue ich mich eigentlich drauf, ihn kennenzulernen auf der Buchmesse und auch danach.
Da möchte ich gleich anknüpfen. Bücher sind ja immer eine Möglichkeit, etwas über fremde Welten zu erfahren, ganz egal, ob das jetzt fremde innere oder fremde äußere Welten sind. Was erfahren Sie denn von Algerien in den Romanen von Boualem Sansal, Anita Jafari?
Also ganz speziell in dem letzten Buch, Das Dorf des Deutschen, erfahre ich halt eine Verquickung, wie ich sie mir gar nicht, wie sie vielleicht sich kaum jemand von uns vorstellen kann. Also diese Verquickung von unserer deutschen Geschichte mit Algerien, dem Befreiungskrieg. Also gerade in diesem Buch ist, finde ich, insofern so viel drin, weil das spielt ja auch in der Banlieue in Paris. Das sind zwei Brüder. Der Vater ist ein Deutscher. Und der eine Bruder fährt in die Heimat zurück, nachdem er praktisch zwangsweise emigriert worden ist von seinem Vater und stellt fest dort anhand von Tagebuchaufzeichnungen, welche Vergangenheit sein Vater Hans Schiller eigentlich hat und der sich dann in Algerien eingemischt hat, ganz massiv und auch verehrt wird, was ihn tröstet. Und gleichzeitig entsetzt es ihn, welche Rolle sein Vater im Krieg, im Nationalsozialismus gespielt hat. Sogar, also es geht ganz weit bis zur Vernichtung der Juden, ganz aktive Rolle, indem er als Chemieingenieur da Dinge mitentwickelt hat. Diese Verknüpfung, die hat uns sehr fasziniert, auch damals, als wir das Buch auf unserer Weltempfängerliste ausgezeichnet haben. Das ist zum Beispiel ein Aspekt und die Diskussionen, die sich daraus ergeben können, aus dem Milieu, in dem diese beiden Brüder in Paris aufwachsen, den Kontakt, den sie mit Islamisten haben, die Wut, die der Autor uns da beschreibt, über was in seinem Land vorgeht, das finde ich schon, das ist faszinierend.
Alexander Gschwind, inwiefern sind denn für Sie die Bücher von Boualem Sansal ein Schlüssel zum Verständnis der algerischen Verhältnisse?
Ich kann eigentlich nirgends sagen, das stimmt so nicht. Und ich würde ganz vieles, was er an Verhältnissen beschreibt, auch bestätigen. Ich habe dann aber Mühe, gerade bei einem Buch wie dem Dorf des Deutschen, mit gewissen Überzeichnungen. Es stimmt zwar, dass die Nazis den arabischen Nationalisten zuerst in Syrien, Ägypten und im Irak und später durch ägyptische Vermittlung auch in Algerien zur Hand gegangen sind. Sansal beruft sich ja auch darauf, dass seine Geschichte auf einer wahren Begebenheit beruhe, dass eben dieser Hans Schiller tatsächlich als Bürgermeister gewirkt habe in Algerien und eine Nazi-Herkunft hatte, wo ich dann Probleme bekomme, was für mich nicht mehr plausibel ist. Weshalb muss man das dann so überspannen? Und da habe ich den Verdacht eben zuhanden des europäischen und vielleicht auch vor allem des deutschen Publikums und diesen Chemieingenieur reinmixen, der das Gas für Auschwitz und Buchenwald entwickelt haben soll. Das ist für mich nicht logisch. Wenn Nasser einen Militärberater und Instruktor nach Algerien geschickt hat, um seinen Freunden von der FLN zur Hand zu gehen, dann hat er sicher irgendeinen Infanterie- oder Untergrundkriegsspezialisten geschickt und nicht einen Chemiespezialisten. Mit dem konnten die Algerier nämlich rein nix anfangen. Sie haben nie einen chemischen Krieg geführt und auch die Franzosen haben gegen sie nie Kampfgas eingesetzt. Um das nur mal so, da wird's für mich sehr, sehr europaorientiert. Und das ist eigentlich ein weiterer Vorwurf oder ein weiterer Vorbehalt eher, den ich habe. Ich habe das Gefühl, er schreibt mehr für uns Europäer als für sein eigenes Publikum.
Das würde ich einräumen. Also ich denke auch, da sind Überzeichnungen drin und auch die Figuren sind vielleicht auch nicht immer durch die Bank weg glaubwürdig. Auch diese beiden Brüder, also warum den ältesten Bruder, der begeht Selbstmord aufgrund dieser Erkenntnis über seinen Vater. Das ist schon sehr drastisch. Also und der andere, der kleine Bruder, wird bei der Lektüre des Tagebuchs hier verrückt. Also das ist schon sehr, sehr krass und auch bestimmt teilweise überzeichnet. Und ja, den Vorwurf, den könnte ich jetzt auch nicht entkräften, dass man sagt, der schreibt vielleicht auch für ein westliches Publikum. Aber lässt sich das überhaupt so trennen? Das wäre eine Frage, die ich einfach habe. Ja, das Problem haben wir auch immer wieder. Also ich muss leider immer wieder das auch ein bisschen verallgemeinern, dass wir das bei außereuropäischen Autoren oft haben, dass der Vorwurf im Raum steht, sie schreiben ja gar nicht für das eigene Volk, für die eigenen Leute, sondern richten sich ganz explizit an das westliche Publikum, um auch gelesen, gehört, gekauft zu werden. Das ist nun mal so. sage ich jetzt einfach mal.
Es ist auch bis zu einem gewissen Grad legitim. Die wollen ja auch von irgendwem gehört und zur Kenntnis genommen werden und möchten gerne am liebsten leben können von ihrer Literatur.
Ganz genau.
Und in einem Land wie Algerien, das aufgrund dieses Bürgerkrieges der 90er Jahre ja eben auch eine verlorene Generation, eine entalphabetisierte junge Generation hat, die gar keinen Zugriff mehr hat, allein schon von ihrem Schulsack her auf irgendeinen Anspruch vollere Literatur, mal abgesehen von den Rahmenumständen der Zensur und den Manipulationen der Papierverteilung und was da alles für Tricks noch im Spiel sind zur Behinderung missliebiger Schriftsteller und Journalisten in Algerien, das mal abgesehen. Aber das Problem ist auch ein breiteres, noch frankophones, das kommt dann auch noch dazu, Publikum in Algerien heute überhaupt noch zu finden. Da hatten es Boutchedra oder Mimouni in den 80er Jahren wesentlich leichter doch noch.
Sie hören Reflexe hier auf DRS2 zum Friedenspreis des deutschen Buchhandels an den 61-jährigen algerischen Schriftsteller Boualem Sansal. Ein Gespräch mit dem DRS-Auslandredaktor und Algerienkenner Alexander Gschwind und mit Anita Chafari. Sie ist Geschäftsführerin der Litprom in Frankfurt, einer Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Die Litprom hat die deutsche Übersetzung dreier Romane von Sansal gefördert. Anita Chafari, Sansals deutscher Verlag, der Merlin Verlag, schreibt auf seiner Internetseite, der preisgekrönte Autor setze sich auf, Zitat, bisher ungehörte Weise mit der traumatischen Situation in Algerien auseinander. Ich glaube, gerade auch in der kurzen Diskussion, die Sie vorher mit Alexander Gschwind hatten, ist deutlich geworden, dass wir auf das auf bisher ungehörte Weise nur bedingt uns einigen können, dass wir aber alle unterschreiben würden, dass die Verhältnisse in Algerien und nicht nur in Algerien komplex sind, dass das Wissen über diese Verhältnisse gar nicht so einfach zu kriegen ist für uns, dass der westliche Blick auf die arabische Welt auch nicht immer der unvoreingenommenste ist. Sie haben es vorhin schon angedeutet, ich möchte es noch ein bisschen genauer wissen, wie geht die Litprom damit um?
Ja, wir können ja nur das tun, was wir tun. Wir bemühen uns seit 30 Jahren immerhin, wir haben letztes Jahr Jubiläum gehabt, eben diese außereuropäischen Literaturen zu fördern. Und interessant ist wirklich, was die arabische Welt angeht. Wir haben also anlässlich unseres Jubiläums mal eine Statistik gemacht. Ein ehrenamtliches Mitglied, ein Professor, der ein Faible für Zahlen hat, hat alles gezählt, was jemals gefördert wurde von uns. Und da kam für uns überraschend auch raus, dass die zweitmeisten Bücher, die also gefördert wurden, sind aus dem arabischen Raum, also aus dem Arabischen übersetzt, Französisch oder auch manchmal Englisch. Das war für uns sehr überraschend und ich denke, dass wir zumindest, das muss ich jetzt einfach mal als Selbstlob loswerden, dass wir mit unserer Förderung ganz wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass überhaupt so viel übersetzt vorhanden ist. Das sind die Schweizer Verlage natürlich an erster Stelle, Lenus und Unions Verlag. Und dank der Übersetzung mit der Schweizer Stiftung Pro Helvetia, die immer sehr großzügig fördern und die ganzen Stereotypen, also wenn der Verlag sagt, mein Gott, ihn noch nie gehört, der weiß, das sind Floskeln, die würde ich jetzt gar nicht so ernst nehmen. Wichtig ist, dass ein Diskurs stattfindet, denke ich, eine Diskussion. Also wir stellen das ja auch fest, ich glaube, so schnell wie die sich alle draufstürzen und sagen, Sansal ist eine tolle Entscheidung, ich bin so froh, ich freue mich, ich bin solidarisch, das sagt man ja ganz schnell mal dahin und dann ist es auch wieder vergessen. Wir stehen auch für Nachhaltigkeit, das heißt, wir bemühen uns ja, dass die Bücher weitergehen, dass eben so ein Verlag, der einfach an diesen Autor glaubt und nicht mehr als 1000 Exemplare verkauft und das zweite und das dritte und das vierte Buch veröffentlicht, das finden wir schon mal gut. Das ist Autorenpflege, wie sich das gehört. Und dann kann auch ein bisschen was entstehen. Dann werden die Autoren eingeladen, dann gibt's eine Diskussion.
Zurück zu Sansal und vor allem auch jetzt zurück zu Algerien. Alexander Gschwind, Sansals deutscher Verlag spricht von einer traumatischen Situation in Algerien. Traumatische Situation in Algerien, ich denke, das trifft mehr oder weniger für die letzten 100 Jahre zu. Bitte alimentieren Sie uns doch mit ein paar Stichworten.
Das ist sicher so, dass Mitte vorletzten Jahrhunderts die französische Kolonisation recht brutal in dieses Land eingebrochen ist und dann jeden Widerstand immer wieder gebrochen hat und seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts sich dieser Widerstand begann zu organisieren, was dann 1954 in einen offenen Unabhängigkeitskrieg mit insgesamt 1,2 bis 1,5 Millionen Toten mündete, ein unheimlicher Blutzoll. Und diese so brutal und opferreich erkämpfte Unabhängigkeit sehr schnell wieder betrogen wurde durch Machtkämpfe zwischen den Zirkeln der Befreiungsfront, denn der Ölreichtum verlocht wurde in aberwitzige Industrieprojekte etc., was dann eben eine neue Frustrationswelle auslöste, die sich islamische Fundamentalisten auch zunutze machten und dann in den 90er Jahren das Land in einen weiteren brutalen Krieg stürzten, der nochmal fast eine Viertelmillion Tote gekostet hat. Es ist schon, also Drama ist fast schon noch untertrieben, wenn man sich diese Geschichte der letzten 100 bis 150 Jahre in Algerien vergegenwärtigt.
Und heute, Alexander Gschwind, also Sie haben es ja ganz am Anfang mal erwähnt, es gab Versuche, die waren eigentlich zeitgleich oder sogar noch früher mit den Aufständen in Tunesien und Ägypten. Es gab Versuche, vor allem von jungen Menschen zu demonstrieren, zu protestieren gegen die miserablen Lebensbedingungen in Algerien. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Es ist wirklich so, dass das ist ein sehr reiches Land, Algerien, aber die allermeisten Menschen leben in allergrößter Armut und völlig ohne Perspektive. Also, es gab Versuche, den Aufstand zu wagen. Der Ausnahmezustand ist ja seit Februar außer Kraft gesetzt. Trotzdem lässt der Präsident Bouteflika den Protest brutal unterdrücken. Geben Sie dieser Protestbewegung überhaupt eine Chance?
Ich muss jetzt ein bisschen sarkastisch vielleicht werden. Bouteflika muss gar nicht so viel unternehmen gegen diese Protestwelle, weil sie im Vergleich zu Tunesien und Ägypten niemals dieselbe Breite erreicht hat. Das hat äußere Bedingungen, die Angst vor der Repression, die Erfahrung dieser beiden riesigen Blutbäder, die dieses Land in den Knochen hat. Man überlegt sich zweimal, ob man sich mit jemandem anlegt, weil das geht dann sehr schnell ans Leben, oder? Und das bremst. Dann kommt dazu, dass die algerische Gesellschaft internetmäßig noch im Steinzeitalter lebt, also im Vergleich zu Tunesien zum Beispiel, aber wahrscheinlich auch zu Ägypten. Es haben knapp 20% der algerischen Bevölkerung überhaupt nur Internetzugang. Also man kann diese neuen Mobilisationswege nicht nutzen in Algerien. Und dann das Dritte, nicht zu unterschätzen, im Gegensatz zur Ausgangslage des Bürgerkrieges der 90er Jahre, als Algerien einfach pleite war und es auch ein Hungeraufstand ein Stück weit war, sind heute die Ölkassen Algeriens wieder so voll wie nie eigentlich in der unabhängigen Geschichte. Das Regime kann also partiell gesellschaftliche Sektoren, die aufmucken, immer ruhigstellen und gegeneinander ausspielen. Da ist viel Geld vorhanden. Das ist der Skandal eigentlich an den heutigen algerischen Zuständen, dass immer noch eine Mafia aus Militärs, selbsternannten Mafiabonzen und Urvätern der Unabhängigkeit den sehr großen Reichtum dieses Landes und das sich aufteilt und die breite Masse eben nichts zu beißen hat. Das ist der Hintergrund. Aber wenn es dann wieder brenzlig wird, kann man im Gegensatz, wie gesagt, zu den 90er Jahren in die Ölschatulle greifen und ein bisschen Ruhigstellung betreiben.
Aber Sansal sagt selbst, glaube ich, in dem Interview, befragt vom Börsenblatt zu dieser Preisvergabe, über die er sich ja im Übrigen selbst am allermeisten gewundert hat, glaube ich, als er gesehen hat, mit wem er da in eine Reihe gestellt wird. Selbst er als riesengroßer Pessimist guckt doch nach Tunesien und sagt, naja, vielleicht ist es die Jugend, die dann doch aufbegehrt.
Wobei es ja eben eine Jugend ist, die zu einem großen Teil nicht lesen und schreiben kann. Sie hatten es ja vorher erwähnt, Alexander Gschwind, die Jahre 92 bis 99, da ist in Algerien kaum jemand zur Schule gegangen.
Die Mädchen gar nicht, die Jungen sind mit Ideologie abgefüllt worden, haben aber wie gesagt nicht mal richtig rechnen, lesen und schreiben gelernt. Also es ist wirklich eine verlorene, es ist ein bisschen abgedroschen der Begriff, aber in dem Fall würde ich das doch wieder hervorholen, es ist eine verlorene Generation da.
Und dann sind die Leute ja auch so arm, dass sie sich gar keine Bücher kaufen können. Das kommt dazu, abgesehen davon, dass in Algerien auch Zensur herrscht, dass Saint-Saëns Bücher in Algerien zum Teil verboten sind.
Und dann gibt es auch die ökonomischen Schikanen des Regimes. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, das wird auch bei der Presse so gehandhabt. Der Staat ist als Monopolimporteur von Papier zum Beispiel oder Druckinstrumenten, Druckmaschinen und so weiter, ist immer noch ein Staatshandelsmonopol in der Lage, die Verlage zu gängeln. Er kann einfach dafür sorgen, dass ein Buch oder eine Zeitung nicht genügend Verbreitung erreicht, unter dem Vorwand sei kein Papier dafür vorhanden oder man könne leider nicht eine neue Druckmaschine beschaffen und so weiter. Also solche Spielchen sind dann auch noch dabei, abgesehen von der konventionellen Zensur, der Einschüchterung von Autoren etc.
Anita Jafari, Alexander Gschwind, ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs nochmals auf diesen Vorwurf des Islamexperten Stefan Weidner an die Jury, der richtet sich wirklich an die Jury des Friedenspreises und gar nicht so sehr an Boualem Sansa selbst, zu sprechen kommen. Die Kritik an die Jury, sie habe einen Autor gewählt, von dem sie sicher sein könne, dass er dann am 16. Oktober in der Frankfurter Paulskirche keinen Skandal mache. Weidner sagt auch, Sansa zähle zu den Kritikern der arabischen Umstände, die es uns allzu leicht machen. Damit meint er einer, der die westliche Optik bedient, der die westliche Schuld nur sehr partiell anspricht. Es gibt ja jetzt ganz neu auf Deutsch ein Pamphlet von Boualem Sansa. Er hat es 2006 geschrieben, Postlagernd Alger, zorniger und hoffnungsvoller Brief an meine Landsleute. Ausgehend von diesem Pamphlet, was denken Sie, Anita Jafari, wo genau macht es uns Sansa zu einfach mit seiner Kritik an den arabischen Umständen?
Also ich kann schon nachvollziehen, was Stefan Weidner damit meint. Also in seinen Büchern, in allem ist ja die große Wut auf den Islamismus, auf den Terrorismus ganz deutlich zu spüren. Und es kann sein, dass die Gefahr besteht, dass da die Vorurteile, die gegen den Islam bestehen bei uns oder der ganz schwierige Umgang mit dem ganzen Thema einfach nur bedient wird. Ich nehme an, dass der Stefan Weidner das meint und das ist in der Tat vielleicht eine gewisse Gefahr. Da würde ich uneingeschränkt ja sagen, aber ich bin auch da in der Beziehung dann nicht so optimistisch, dass so ein Friedenspreis eine hochdifferenzierte Diskussion dann tatsächlich auslösen kann mit dem richtigen Autor. Richtig meine ich jetzt in Anführungsstrichen, denn ich finde jetzt ehrlich gesagt, was wir jetzt gesprochen haben und gerade, dass wir wenig von Algerien erfahren und wissen und jetzt in so einer Sendung aus Anlass dieser Preisverleihung darüber sprechen und was wir jetzt gerade in diesem Gespräch erfahren haben, das ist doch so hochinteressant, dafür lohnt sich's doch alleine schon. Und die Islamdebatte, die ist so hochkompliziert und komplex, dass ich nur jedes Gespräch darüber begrüßen kann. Und wenn man sich mit ihm dann auch darüber verständigen kann oder vielleicht streiten kann, dann wäre schon viel gewonnen.
Das nehme ich als Ihr Schlusswort, Anita Jafari. Die Frage auch noch an Sie, Alexander Gschwind. Dieses Pamphlet von Boualem Sansa, Postlagernd Alger, zorniger und hoffnungsvoller Brief an meine Landsleute. Wenn Sie das lesen, wo denken Sie, macht es sich Sansa zu einfach?
Ich habe hauptsächlich das Problem, das ich schon angesprochen habe. Ich habe das alles schon mal gelesen. Es ist nichts Neues, das er uns da erzählt, nicht einmal uns Europäern. Vor ihm hat Rashid Bouchedra, haben Rashid Momini auch solche Kampfschriften publiziert, aber zur Zeit eben, als es zu kämpfen galt und dass das reine Überleben für einen Intellektuellen in Algerien ein Riesenkunststück war und ein ganz gefährliches Leben war. Und wenn er dann 2006 nach den großen dramatischen Momenten kommt und das nochmal auflegt, dann frage ich mich, was soll das? Ich lasse die Argumentation von Frau Jafari durchaus gelten. Es schadet nie, das immer wieder neu zu thematisieren und ich begrüße auch jede neue Diskussion darüber. Aber ich würde dem Preisträger doch eigentlich fast alle Originalität absprechen. Ich habe das alles schon mal gelesen und zum Teil auch besser. Oder, wenn ich das auch noch loswerden darf, im Fall von Yasmina Khadra mit wesentlich größerer Breitenwirkung. und doch denselben Themen und derselben Wut auf den Islamismus, den ich sehr wohl nachvollziehen kann. Ich habe 27 gute Freunde und Bekannte verloren in diesem letzten Bürgerkrieg in Algerien und ich kann diese Wut wirklich nachvollziehen. Das ist nicht das Problem. Mein Problem ist die Frage, was ist denn da neu an diesem Mann und was macht er besser oder origineller als seine Kollegen und Vorgänger? Das ist mein größter Vorbehalt.
Alexander Gschwind, Anita Chafari, ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.